Mein Name ist Tom Steininger, ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next.
Einen schönen guten Abend, mein Name ist Katrin Karnett.
Unsere heutige Sendung hat das Thema vom Ich zum Wir zum Ich. Und diejenigen, die unsere E-Mail-Einladung gesehen haben, werden auch gesehen haben, dass das zweite Ich in Großbuchstaben geschrieben ist, also vom Ich zum Wir, zum Ich mit Großbuchstaben. Und es geht um die Frage, wie wir in einer modernen Spiritualität unser Ich-Sein verstehen, in welchem Zusammenhang das steht mit dem, was wir diesen Wir-Space oder dieses höhere Wir bezeichnen. Und viele von Ihnen, die die Arbeit von den Leuten Next kennen, wissen, dass diese Arbeit der Intersubjektivität, dieses Feld zwischen uns, dieses Bewusstseinsfeld, ein zentraler Schwerpunkt unserer Arbeit ist. Dass neben unserer je eigenen Individualität wir auch in etwas bereits zusammen sind und gerade dann zusammen sind, wenn wir auch bewusst wahrnehmen, dass da so etwas wie Intersubjektivität ist als Feld. Und dann die Frage, ob es dann noch weitergeht.
Genau, und ich glaube auch, das, was so interessant an der derzeitigen, an dem Moment, in dem wir stehen, auch so eine Vielfältigkeit in unserer Erfahrung auftritt, wo wir einerseits uns sehr, sehr stark als Individuum wahrnehmen, aber auch, dass wir ein Individuum in einem geteilten Feld sind, aber nicht mal Feld als Felderfahrung, sondern einfach in Beziehung mit mehreren. Wir kennen Teamkulturen, wir sind in Familienzusammenhängen, wir sind in verschiedensten gemeinsamen Zusammenhängen und wir erkennen auch, dass meine Individualität gar nicht so isoliert ist. Und gleichzeitig erlebe ich mich als dieses isolierte Individuum, was sich aber nach Verbindung so sehnt und dann diese tiefere Dimension, die du gerade schon mit angesprochen hast, die so auch der Kern unserer Arbeit ist, das Erkennen, dass hier eine Dimension ist, die all dem noch zugrunde liegt, was wir auch in unserem Zusammensein, in unserem Miteinander erfahren können, wo sich etwas öffnet, was auch zu meiner Erfahrung von mir selbst im tiefsten Sinne wird, was dann wiederum eine ganz andere Erfahrung ist. Und diese Dinge auch mal einfach so anzuschauen, was passiert hier in der Entwicklung unseres Bewusstseins, auf welcher Ebene?
Bewusstseinsarbeit oder spirituelle Arbeit hat ja sehr viel mit der Frage zu tun, oder vielleicht ist es eine der grundlegendsten Fragen der Bewusstseinsarbeit. Wer bin ich? Und allein sich dieser Frage auszusetzen, wer bin ich, ist eine ganz profunde Arbeit an uns selber. Und man, wenn man in dieser Frage nicht weit gegangen ist, wird man überrascht sein, welche Tiefe es in dieser Frage gibt. Ich kann mich erinnern, ich habe vor, das wird jetzt mittlerweile 30 Jahre mehr her sein, eine Bewusstseinsarbeit gemacht, mitgemacht, die hieß damals Enlightenment Intensive. Und das war eine Gruppenarbeit. Wir haben das öfters gemacht, aber das eine Mal, wo wir es am intensivsten gemacht haben, eine Woche lang, wo man eine Woche lang miteinander schweigt und meditiert, einerseits, und andererseits sitzt man sich gegenüber, also in dieser Gruppe gibt es zwei Kreise, einen Innenkreis und einen Außenkreis, und man sitzt sich jeweils zu zweit gegenüber Und dann gibt es so Perioden, ich glaube, ich weiß es nicht, ob es Perioden von 10 Minuten oder 20 Minuten waren, ich weiß nicht, wo einer Innenkreis, der Innenkreis, den jeweiligen Äußeren immer die Frage stellt: Sag mir, wer du bist. Und der andere muss antworten. Und dann sagst du irgendwas und dann kriegst du wieder die Frage: Sag mir, wer du bist. Und das ist so das geht die ersten Stunden und die zweiten Stunden und die dritten Stunden und den ersten Tag und den vierten Tag. Und es passiert nichts anderes an Kommunikation, als dass du jemandem gegenüber sitzt und immer, also der Innenkreis und Außenkreis, die wechseln, also dass du immer jemandem Neuen gegenüber sitzt. Und du bist immer konfrontiert mit der Frage: Sag mir, wer du bist. Und dann sagst du halt alles, alles, was du denkst, was du bist. Und irgendwann kommt der Punkt, wo all diese Antworten, die du normalerweise hast, zum Hals raushängen, weil du sie schon 100 Mal gesagt hast oder mehr als 100 Mal. Und dann wird es irgendwie unbequem. Und ich kann mich erinnern, uns wurden die Uhren abgenommen, wir hatten keine Ahnung, wie spät es ist, wir wurden in der Früh geweckt, wir gingen am Abend ins Bett, es gab Essen, es gab keine Kommunikation außer diese: Sag mir, wer du bist. Und es war einer meiner ersten intensiven Erfahrungen von etwas, wo meine natürliche Idee von wer ich bin, ein bisschen zerbröselt ist. Und beides ist hier spannend. Zu sehen, was es hier alles zum Zerbröseln gibt, was es hier an Ideen gibt und noch was und noch was und noch was. Und dann auch ja, eine gewisse Bodenlosigkeit sehen, wenn die Antworten ausgehen. Und das war damals für mich eine sehr zentrale Erfahrung. Da war die Arbeit, die bei uns im Mittelpunkt steht, aber überhaupt noch nicht Thema. Nämlich dieses Ich, von dem wir ausgehen, auch einmal in Beziehung zu setzen, dass es, wenn wir in Kommunikation sind, hier etwas auch an Bewusstsein präsent ist, dass dieses intersubjektive Feld des Wir ist. Und beides, meine Ich-Identität, unsere normale Wir-Identität und die Frage nach dem Bewusstsein, da steckt unheimlich viel Potenzial drinnen, wirklich uns anzusehen, wie wir uns als Menschen des 21. Jahrhunderts in unserer Tiefe verstehen wollen. Sowohl in meiner Ich-Identität als auch in dem Wahrnehmen, dass meine Ich-Identität immer schon in einem Wir-Feld ist, als auch, dass da etwas vielleicht ganz dahinter ist, was das alles übersteigt.
Ich kann dir ja mal erzählen, was meine Erfahrung war, die ein bisschen ein anderer Zugang dazu war, dieses Rauszufinden dieser Ich-Identität eingebunden in einem bestehenden Wir-Feld, was auch in einem im gewissen Sinne Enlightenment Intensive war. Es war eine andere Form von Retreat, wo es auch in einem Gesprächskreis mir plötzlich so präsent wurde durch, wir haben auch viel meditiert und die Erfahrung der Meditation in mir einen Raum kreierte, meine gewöhnliche Beziehung zu anderen und zu Welt einfach mal wie so ein Stück Distanz dazu zu haben. Und dann habe ich bemerkt, wie ich ständig mich in Beziehung sehe und dass meine Ichheit eigentlich immer ich aufbaue in Reflexion zu den anderen Menschen um mich rum. Wie sollte es sein? Was kann da möglich sein? Was ist meine Rolle hier? Was ist meine Aufgabe hier? Aber dass ich plötzlich merkte, ja, wer bin ich eigentlich? Und dass dieses Ich immer in einem Feld eines Wirs in meiner eigenen Reflexion entstand. Und das fand ich ganz spannend. Und durch diese intensive Zeit der Meditation, dann aber auch in dem Moment mir mal zu erlauben, diese Beziehungsebene mal nicht einzugehen und dann zu merken, dann finde ich vielleicht erst raus, was ein Ich wirklich ist. Und wie du das beschreibst, erlebe ich in dem Nachreflektieren, dass es um das Auflösen und Loslassen aller Identitäten ging, mit denen man sich so gewöhnlich als Ich beschreibt. Und in diesem Lösen an sich auch das Wir noch nicht mit reflektiert wurde. In meiner Erfahrung habe ich aber auch gemerkt, dass ich nicht das Wir reflektiert habe als Potenzial, von dem wir in unserer Arbeit sprechen, dass es aber auch ein Erkennen darum braucht, was dieses tiefere Ich dahinter ist, um auch zu erkennen, was ist dieses Wir und dieses höhere Wir und dieses Wir-Feld.
Ich glaube, es ist einfach mal gut zu sehen, dass das Bewusstseinsarbeit, und das muss jetzt gar nicht tiefen Bewusstseinsarbeit sein, im Sinn von eben das, was wir mit Spiritualität meinen, damit anfängt zu sehen, dass wir uns immer mit irgendetwas identifizieren. Mhm. Und das Bewusstseinserweiterung einmal damit zu tun hat, zu sehen, dass das, womit wir uns identifizieren, eine gewisse Enge hat. Dazu muss ich was Weiteres wahrnehmen. Und wir im 21. Jahrhundert, aber eigentlich in der ganzen Postmoderne, nehmen uns als Individuen in einer extrem starken Weise wahr. Und dieses uns als Individuen wahrnehmen ist uns extrem wichtig. Und gleichzeitig das, was du beschreibst, dass wir uns in Beziehung wahrnehmen, das heißt, dass wir uns wahrnehmen, wie wir von anderen wahrgenommen werden, wenn ich dich richtig, mhm. richtig verstanden werden. Das ist ja auch sozusagen sich permanent in einem Gruppengeflecht identifizieren, wo stehe ich denn? Bin ich hier oben drauf, unten drunter, mittendrin, daneben? Es ist alles diese Identifizierung von mir im Bezug auf Menschen, die mich beurteilen oder die mich beurteilen könnten. Und die Frage meiner Wertigkeit, bin ich hier jemand, der ich sein möchte, oder werde ich als jemand wahrgenommen, der ich nicht war, wahrgenommen werden möchte. Alles bezieht sich aber auf mich, auf meine Wichtigkeit, auf meine Vorstellung von mir selber. Sowohl dieses Loslassen von meiner Vorstellung, wer ich sein sollte, in tiefer Meditationserfahrung oder sowas wie diesem Enlightenment Intensive, als auch eine tiefe Gruppenarbeit macht mir etwas anders zugänglich. Nämlich, dass dieses Verständnis von mir selber als diese fixe Einheit nicht so fix ist, wie ich meine, dass es ist. Dass da etwas anders der Fall ist, das mindestens genauso wichtig ist. Und in der menschlichen Kommunikation ist es, glaube ich, einfach von radikaler Bedeutung zu sehen, dass unser Miteinander in einem Gespräch, unser Miteinander, wenn wir miteinander leben, wenn wir miteinander arbeiten, sich aus einer anderen Perspektive heraus entfalten kann, als aus dieser fixen Vorstellung von mir, in meiner Bezogenheit zu anderen, in meiner Bezogenheit zum System, sondern dass ich da wahrnehmen kann, dass wir in etwas Lebendigen gemeinsam sind. Dass ein Gespräch oder eine Zusammenarbeit oder ein Zusammenleben von Menschen ein lebendiges Ganzes ist. Und das sagt sich einfach, aber dieses lebendige Ganze, das muss erst einmal in die Wahrnehmung kommen. Weil so oft, wenn wir einfach auf unser Miteinander schauen, wir sehen nichts anderes als ich in Bezug auf was auch immer. Es bedarf einer Öffnung des Blicks, einer Öffnung der Wahrnehmung, dass hier eine Lebendigkeit vorhanden ist, in uns, zwischen uns, die weit darüber hinausgeht, die mit dieser Getrenntheit primär mal überhaupt nichts zu tun hat, dass das etwas ist, das eine lebendige Ganzheit ist. Und in Gesprächen und auch in unserer Dialogarbeit entsteht immer einer der entscheidenden Umbrüche in der Wahrnehmung der Menschen, wenn sie diese Gemeinsamkeit in ihre persönliche Erfahrung bringen. Das heißt, wenn, und das ist oft erstaunlich zu sehen, Menschen, es ist so, als würdest du eine Scheuklappe ablegen. Du siehst normalerweise, du denkst, du siehst zusammen, du siehst was Gemeinsames, aber in Wirklichkeit siehst du nur diese eine Perspektive aus dieser fixen Vorstellung, wer ich bin, heraus. Und auf einmal kommt, wenn so eine Dialogarbeit funktioniert, etwas in die Wahrnehmung, das eine fast mysteriöse, Dynamik, feldhafte Wahrnehmung eines Miteinanders ist. Und in dem Augenblick, in dem das möglich ist zwischen Menschen, und vor allem in dem Augenblick, in dem sich Menschen sich dessen bewusst sind, entsteht auch die Möglichkeit, das als Referenzpunkt der eigenen Erfahrung zu nehmen und zu sehen, dass der nur übliche Referenzpunkt eine Möglichkeit ist, aber nicht die einzige. Und die Kraft, die daraus entsteht, ist, wenn Menschen das gemeinsam machen, merken sie, dass sie gemeinsam an derselben Erfahrung dran sind und diese selbe Erfahrung gemeinsam entwickeln können. Das heißt, dass dieser gemeinsame Raum etwas ist, das sowohl dir als auch mir als auch den anderen zugänglich ist und gestaltbar ist. Und zwar nicht als eine Abstraktion, sondern als etwas, das in seiner Lebendigkeit oder in seiner Dumpfheit, in seiner Wachheit, in seiner Klarheit wahrnehmbar und entwickelbar ist. Und dass es etwas ist, das wir durchaus als Wir-Feld bezeichnen können. In dem Augenblick, in dem sich dieser Referenzpunkt zeigt, kann sich unsere Beziehung radikal ändern, weil unsere Beziehung nicht nur eine Beziehung zwischen getrennten Ich-Vorstellungen ist, sondern auch eine Beziehung zum lebendigen, geteilten Ganzen.
Und es ist genau dieser Moment, den du gerade beschrieben hast, in dem Moment, wo sich dieser Referenzpunkt zeigt, wo wir dann so gefragt sind, in unserer Absicht wirklich unseren Referenzpunkt zu verlegen, weil wir können nicht beide halten. Wir können nicht das alte, die getrennte, besondere, wichtige Individualität, Ichheit bleiben wollen und uns auf diesen tieferen, noch so unbekannten, aber spürbaren, neuen, tieferen, lebendigen Raum zwischen uns voll zu beziehen. Und dieser Moment ist, glaube ich, wo es so spannend ist, wenn man dann aber sich entscheidet und sagt, ich bin bereit, dieses, was hier zwischen uns sich zeigt, in diesem Moment als meinen Referenzpunkt zu nehmen, wer bin ich dann? Weil du hast gesagt, die spirituelle Frage ist immer die Frage, ich bin. Und das Erleben hier zu finden, dass ein neues Ich bin ist, was auch ein neues Wir erfahren kann, weil ich eben nicht mehr durch meine eigene Wichtigkeit schaue und andere Wichtigkeiten um mich herum sehe, sondern einen geteilten Raum, der wir alle sind.
Wobei es natürlich wichtig ist, diesen Wir-Raum zu unterscheiden. Wir sprechen ja in unserer Arbeit oft von einem höheren Wir. Und ich glaube, das ist wichtig, das auch als höheres Wir insofern anzusprechen, weil es auch ein niedrigeres Wir gibt. Und was damit gemeint ist, ist, dass wir als Menschen, genau wie alle anderen Primaten, auch ein einfaches Rudelverhalten haben. Das heißt, unsere Individualität hat sich ja aus einer Rudelidentität entwickelt. Sei das jetzt, ich denke jetzt an ein Wolfsrudel, aber es genauso können das andere Primaten sein, können genauso Menschenaffen sein, können genauso alle geselligen Tiere sein, die gemeinsam in Horden, Rudeln leben. Wenn wir sie ansehen, ihre Identität ist zum Gutteil aus dieser Rudelhaftigkeit definiert. Und einfache menschliche Gesellschaften entstehen auch aus dieser Horde, aus diesem Clan und aus diesem Clanbewusstsein. Das hat wunderschöne Seiten, ist aber etwas insofern sehr Unfreies, als Menschen in einem Clanbewusstsein sich nicht gegen den Clan entscheiden können. Der Clan ist ihr Leben. Es gibt keine freie Entscheidungsmöglichkeit, sich für diesen Clan zu entscheiden, weil es keine freie Entscheidungsmöglichkeit gibt, sich gegen diesen Clan zu entscheiden. Daraus hat sich in unserer Menschheitsentwicklung etwas entwickelt, was eben unsere Individualität ist. Und zu sehen, diese Individualität, also diese Möglichkeit, Nein zu sagen und ich in meiner Trennung zu sagen, ist ein Freiheitszugewinn, indem ich einfach nicht nur meine Familie bin, weil davon reden wir eigentlich, also Clan als Familienbewusstsein, sondern ich kann mich mit etwas anders identifizieren als mit meiner Blutsverwandtschaft oder mit meiner Glaubensverwandtschaft, wenn das jetzt religiöse Familien sind, im Sinn von Glaubensbekenntnissen, Menschen, die den gleichen Mythos teilen, in dem sie einfach drinnen gemeinsam sind. Also zu sehen, dass es hier etwas sehr Wertvolles ist, sich trennen zu können. Mhm. Und dass das, ich sag's einmal so, etwas spirituell Wertvolles ist, sich trennen zu können, nicht weil Trennung wertvoll ist, sondern weil die Freiheit zur Trennung ermöglicht, auch die Freiheit aus Freiheit zu einem Wir zu finden, erst erlaubt. Mhm. Erst die Freiheit, mich trennen zu können, erlaubt mir aus Freiheit, mich nicht zu trennen. Und insofern ist es wichtig, auch in einer Bewusstseinsarbeit oder in einer Wir-Arbeit zu sehen, dass es alle möglichen Formen von, ich nenne es mal dieses niedrigere Wir, dieses Gruppenwir gibt, diese Gruppenidentifikation, die eigentlich noch unter der Individuation liegt. Nicht, dass es was Schlechtes ist, aber wenn die Individuation fehlt, fehlt was. Mhm. Das ist der Punkt. Jetzt sind wir auf dem Punkt, wo wir die Individuation zumindest manchmal schon sehr gut können. Ich sage es mal so vorsichtig. Und wo wir die Trennung sehr schätzen. und wo die Möglichkeit besteht, in menschlichem Zusammensein zu merken, dass die Individuation auch nicht alles ist, sondern dass da eben etwas ist, das selbst unsere Individuation aus einem Feld herauskommt, dass selbst der Individuationsprozess etwas ist, das wir eigentlich als Menschheit gemeinsam machen. Und wenn wir wahrnehmen, dass hier in Freiheit etwas möglich ist, was nicht getrennt ist, dass wir in Freiheiten etwas zusammen sein können, dass ein Feld von Bewusstsein ist, das deswegen entstehen kann, weil wir uns dafür entscheiden, weil da etwas da ist, das aus einer höheren Bewusstheit heraus wahr ist, entsteht eine andere Form von Zusammensein, eine andere Form von einem bewussten Gruppenfeld als das, was ein normales Clanbewusstsein, Familienbewusstsein, Rudelbewusstsein ist. Und zu sehen, wir meinen etwas anderes und der Unterschied besteht in Bewusstheit und Freiheit.
Und ich glaube, von meiner eigenen Erfahrung her gesehen, dass diese Art oder diese Freiheit, die du ansprichst, und ich stimme dir da absolut zu, das ist wirklich der Ausgangspunkt, dass aus der Freiheit heraus sich trennen zu können, auch erst die Freiheit entsteht, die Nicht-Getrenntheit des Ganzen wahrnehmen zu können und mich dafür entscheiden zu können. Und diese Freiheit aber auch von mir wie verlangt, aber es auch ihre Natur ist, die Identifizierung meiner jeglichen Besonderheit nicht so in den Vordergrund zu stellen. Also wie eine Freiheit von der Besonderheit meiner Individualität da auch drin steckt und gleichzeitig diese nicht verloren geht, weil ich immer noch nur durch meine eigene Person ein Ausdruck davon sein kann.
Ja, wir können ja nur in unserer Individualität frei sein.
Und gleichzeitig ist ja so stark, also so stark diese Angst durch unsere hohe Individuation und die Identifizierung mit der Individualität, dass diese verloren gehen würde in der Hingabe zu dem, was diese Individualität übersteigt.
Ja, und die Angst ist nicht unbegründet. Die Angst ist nicht unbegründet, weil leichter als man denkt, man in einfach unbewusste Gruppenzusammenhänge reinrutscht. Und inwiefern ist es möglich, in ein Wir-Feld hineinzugehen, aus Bewusstsein heraus und nicht aus Nicht-Bewusstsein heraus, weil ich mir mehr bewusst bin und nicht, weil ich mir weniger bewusst bin. Das heißt, ich bin mir meiner Individualität bewusst, aber ich bin mir auch bewusst, dass da etwas anders zwischen uns ist, was über diese Individualität hinausgeht, für die ich mich entscheiden kann. Da ist ein Zusammensein, ein Nicht-Getrennt-Sein, das entsteht dadurch, dass wir uns dafür entscheiden, nicht einfach, weil wir unbewusst zusammen irgendeine Form von Kollektiv bilden. Das heißt, weil beides, dieses höhere Wir, dieses Wir-Feld und dieses Rudel-Wir nicht individuell sind, wir aber unsere Individualität brauchen, ist es auch berechtigt, wirklich auch hier unterscheiden zu wollen zwischen dem einen und dem anderen. Weil oft, wenn wir in eine Wir-Arbeit hineingehen, kann auch passieren, dass wir in unbewusste Strukturen miteinander hineingehen, die nicht aus einer Bewusstheit und nicht aus einer Freiheit getragen sind. Kann ich das unterscheiden? Weil wenn ich es nicht unterscheiden kann, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze nicht in der Reife auch meines Ichs getragen ist, sondern einfach ja, ein Gruppen-Ich ist, wie Gruppen-Ichs es schon Gruppen-Identitäten, wie es sie schon immer gab in der menschlichen und unserer vormenschlichen Geschichte.
Ja, da kann ich mich genau drauf beziehen. Und dann könnte man ja auch sagen, und also so habe ich es noch nicht benannt, aber dass spirituelle Arbeit in dieser Phase, in der wir sind, mehr braucht als allein das Erwachen zu der Nicht-Getrenntheit jenseits dieser Individualität, sondern es gleichzeitig auch eine Arbeit braucht, in der die Reife des Individuums entwickelt wird, um diese klare Entscheidung auch und deutliche Entscheidung auch treffen zu können, diese mündige Entscheidung für Freiheit in einem Wirfeld treffen zu können.
Ja, ich glaube, der große Unterschied, und das ist auch der Grund, warum ich am Anfang dieses Enlightenment Intensive hier reingebracht habe, ist, dass es in diesem höheren Wir eigentlich um gar kein Wir geht.
Ja.
Sondern dass hier in diesem gemeinsamen Feld nur etwas wahrgenommen wird, was ungeteilt und ganz ist. Und deswegen in uns als wir lebt. Aber es ist kein Wir im Sinne von einer Gruppenidentität. Und das ist der große Unterschied. Denn ich zu jeder Rudelidentität hier nennen würde. Es ist ein Wahrnehmen, dass hier ein ungeteiltes Ganzes Teil meiner Wahrnehmung ist. Dass hier ein Bewusstsein sich zeigt, ein lebendiges Bewusstsein sich zeigt und dass in diesem Miteinander eines Dialogs dieses eine Bewusstsein in den verschiedenen Nuancen dessen, wer wir sind und was wir hier zum Ausdruck bringen, miteinander zum Ausdruck kommt. Es ist eigentlich nicht der Punkt, wer wir hier sind, sondern was sich durch uns hier zeigt. Und da ist diese tiefe Frage, wer bin ich, dann ident mit der Frage, wer sind wir? Und was eigentlich spannend ist, ist nicht diese spezielle Zusammensetzung dieses Wirs als Gruppe, sondern was sich in diesem Wir zeigt, weil das mehr auf eine Bewusstheit selber hinzeigt, als auf irgendeinen Gruppenzusammenhang.
Ich glaube, dieser Punkt, den du gerade gemacht hast, es kommt nicht darauf an, wer ich in dem Ganzen bin. Das ist, glaube ich, total wichtig und zentral, denn es ist wirklich, dass durch diesen Fokus auf das, was zwischen uns sich hier zeigt, entsteht der Ausdruck, der durch mich kommen will, als dieses eine. Und es ist auch in meiner Wahrnehmung wieder, wie du sagst, und man merkt einfach, wie sehr das was ist, was gerade erst in unserem Bewusstsein in Form kommt, wie fragil das ist, dass es wirklich etwas ist, das nicht ein, es zeigt sich durch unseren gemeinsamen Blick auf das eine und gleichzeitig ist es nicht ein aus Fragmenten zusammengesetztes Wir, sondern das Wir und das Ich wird zu einem in sich geschlossenen Ganzen.
Ich zöge ein bisschen, ob es einem geschlossenen Ganzen wird. Weil ich es eher so sehen würde, dass sich hier ein Ganzes zeigt. Ich meine, vielleicht wird es in dem Sinne, als es zu einer gemeinsamen Erfahrung wird, vielleicht, dass du das hier ansprechen magst. Was ich einfach so eindrücklich empfinde, ist, wenn hier wirklich etwas wahrnehmbar ist, das einfach nicht getrennt ist.
Ich glaube, das wollte ich sagen damit. Ich wollte sagen, dass es eben nicht darum geht, Fragmente zusammenzusetzen, sondern es ist die Wahrnehmung des einen, das ich wir oder ich nennen kann. Aber es ist schon eins.
Ja. Es ist nämlich, und da kommt dann dieser Aspekt mit rein, den du ja auch vorher angesprochen hast, mit dem vom Ich zum Wir zum Ich, dass hier etwas, so hat es zumindest den Anschein, zwischen uns lebendig ist, in einem Dialog zum Ausdruck kommt, im Dialog angesprochen wird oder im Dialog ausgesprochen wird, das nicht getrennt ist von einer Ich-Erfahrung. Das heißt, wir reden miteinander und unsere getrennte Identität ist Teil dessen, aber da ist eine Ich-Erfahrung, die eine ist. Das heißt, in den tiefsten Augenblicken oder in der tiefsten Realisation so eines Dialogs ist es wirklich auch eine Erfahrung von, dass hier einer in verschiedenen Facetten spricht. Und dass unser menschliches Bewusstsein in all seinen verschiedenen Schattierungen, in all seinen verschiedenen Nuancen, eben Nuancen dieses einen sind, das sich hier zum Ausdruck bringt. Und da trifft sich dann Bewusstseinsentfaltung. Und diese Frage, wer bin ich eigentlich? Mit dem, was zwischen uns sichtbar wird.
Und es ist eine spirituelle Grundfrage, wer bin ich? Und sich dem zu stellen auf dem Meditationskissen, in dem Loslassen von Welt, ist die eine Seite. Aber diese Erfahrung, sich dem so zu stellen in der Welt, da kommen diese Aspekte rein, die du gerade eben beschrieben hast. Vom Ich zum Wir zum Ich. Und es ist auch etwas, wo die Meditationserfahrung auch immer mit drin resoniert. Aber es ist so, dieser Entfaltungsprozess, das ins Form zu bringen, durch unsere Sprache, durch unser Anwesendsein, ist, glaube ich, das, was dieser Space eben auch ist.
Wenn ich mir so diese Dialogarbeit ansehe, die wir immer wieder versuchen zu machen und immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass sie am meisten glückt, dann hab ich das Gefühl, dass hier ganz ausgeprägte Individuen miteinander im Gespräch sind und gleichzeitig etwas anderes der Fall ist. Und dass die Einzelnen, die hier am Gespräch beteiligt sind, sich sowohl ihrer Individualität bewusst sind, als auch einer Bewusstseinsdynamik, die, was immer hier angesprochen ist, was immer hier Thema ist, was immer sich hier entfaltet, sich als eins entfaltet. Also die Schönheit, die hier entsteht, ist, dass da wirklich einerseits Menschen ganz sie selber sind und gleichzeitig sich ein lebendiges Ganzes in diesem Raum zeigt, das von den Anwesenden gemeinsam getragen, gehalten, entwickelt, angesprochen wird. Und dass es so ist, als würde das Schwergewicht sich verschieben von der Wahrnehmung meiner Einzelheit zur Wahrnehmung dieses Entfaltungsprozesses. Und als würde der immer irgendwo im Hintergrund sowieso der Fall ist, dadurch, dass er vom Bewusstsein der Menschen getragen wird, in Sichtbarkeit kommen, die ihn erlaubt, ganz anders entfalten zu können. Und das hat dann ganz triviale Auswirkungen oder ganz scheinbar triviale Auswirkungen, dass Menschen in der Art und Weise, wie sie sich an dem Gespräch beteiligen, Entscheidungen treffen, die darauf ausgerichtet sind, diesen Entfaltungsprozess zu fördern. Und das kannst du nur machen, wenn du ihn siehst. Wenn du primär dich siehst, kannst du, selbst wenn du die besten Absichten hast, nicht wirklich den Augenmerk darauf richten, wie sich dieser Dialog als Ganzes entfalten kann, weil du die lebendige Einheit des Ganzen nicht wirklich in deiner Wahrnehmung hast. Wenn aber die Anwesenden das wirklich gemeinsam im Blick oder in der Wahrnehmung haben, merkst du, dass gewisse Dinge, die man gern sagen möchte, weil sie einem persönlich wichtig sind oder die man einbringt, weil sie ein Anliegen sind, man nicht einbringt, oder gewisse Dinge, die man sonst nicht beachtet hat, man einbringt, weil es offensichtlich ist, aus dem Blick auf dieses sich entfaltende Ganzen, dass das ist, was gerade gebraucht wird. Und dadurch entsteht als würde sich die Wahrnehmung dadurch noch einmal potenzieren, weil sie von den Leuten so bewusst getragen wird. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das sehr viel damit zu tun hat, wo wir uns auch als Menschen hin entwickeln können. Dass wir unsere Individualität anders verstehen können, wenn wir unsere Individualität in Beziehung zu diesem sehen. Weil dann unsere Individualität nichts anderes ist als jener Entscheidungspunkt, jener Wahlpunkt, der dieses Ungetrennte aus Freiheit halten und entwickeln kann. Das heißt, wir nehmen unserer Individualität nichts weg, aber ihre Bedeutung ändert sich radikal, weil ich sie im Zusammenhang dieses einen sehe. Und dann kommt noch was dazu, und das hat natürlich dann wirklich eine spirituelle Bedeutung, dass ich dieses eine nicht getrennt von mir sehe. Das heißt, dass hier eine Identifikation oder eine Perspektivwechsel möglich ist, eine Identifikationswechsel möglich ist, wo dieses Ich, das ich meine, weniger dieses getrennte Ich ist, obwohl das immer auch Teil ist, als dieses eine Ich des Ganzen. Das heißt, die Möglichkeit, aus der Perspektive des Ganzen zu sprechen, heißt ja nichts anderes als eine andere Identifikation hier einnehmen zu können. Und das erlaubt ein anderes Zusammensein als Menschen.
Vielleicht ist das auch ein Moment, andere Menschen noch mit einzuladen in dieses Gespräch. Vielleicht haben wir auch schon einige E-Mails bekommen. Wie immer sind wir hier für E-Mail-Fragen am Bildschirm. radio@enlightennext.de ist die E-Mail-Adresse. Und ich sage noch einmal die Telefonnummern durch für alle, die sich vielleicht noch dazu einwählen möchten. Aus Deutschland ist es die 0201 54 59 98 00. Aus Österreich 041 51 26 012 und aus der Schweiz 01 22 97 30 3. Dann müssen Sie sich noch mit einer Konferenz Raumnummer einwählen, die 77 58 0 mit der roten Taste bestätigen und der Zugangscode 12 12 12 und die rote Taste. Mit der Stern 1 Tastenkombination können Sie sich bei uns sichtbar machen, dass wir Ihre Leitung freistellen können. Stern 1 zum Freischalten. Ein bisschen kompliziert, aber vielleicht doch der eine oder andere diese Hürde übersteigt. Wir würden uns freuen.
Ich lese mal eine E-Mail-Frage vor. Einige E-Mail-Fragen sind hier schon reingekommen. Das schreibt eine Hörerin. Ist es vielleicht so, dass wir, weil wir die Erfahrung des einen zwischen uns nur als Individuen, immer durch unsere Individualität erfahren, also nicht wissen, wie andere sie erfahren, sie aber frei ist von der Anspannung und dem Beharren des Getrenntseins, dass sich das kleine Ich danach auch neu definiert. Es verliert seine scharfen Grenzen, ohne den Kern zu verlieren, und weitet sich mit der Zeit immer mehr aus. Fragezeichen. Soweit ich diese Frage verstanden habe, also ich lese sie noch einmal. Ist es vielleicht so, dass, weil wir die Erfahrung des einen zwischen uns nur als Individuen immer durch unsere Individualität erfahren, also nicht wissen, wie andere sie erfahren, sie aber frei ist von der Anspannung und dem Beharren des Getrenntseins, sich das kleine Ich darin auch neu definiert. Es verliert seine scharfen Grenzen, ohne den Kern zu verlieren, und weitet sich mit der Zeit immer mehr aus. Das würde ich anders sehen. Erstens glaube ich, spannend, ich glaube nicht, dass wir die Einheit nur aus unserer Individualität heraus erfahren. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Erfahrung der Einheit ist eine Erfahrung, die Individualität übersteigt. Und insofern glaube ich auch nicht, dass es eine Ausweitung dieses, wenn man es jetzt das kleine Ich nennt, ist, sondern dass ich merke, dass da einerseits dieses kleine Ich, wenn man das so nennt, dieses getrennte Ich ist, und dass hier etwas anderes nicht getrenntes ist, zu dem ich auch Ich sagen kann. Und im Gespräch zeigt sich meines Erachtens genau die Erfahrung, dass es den Anschein hat, dass unsere Erfahrung sich auf das Gleiche bezieht. Das kann ich natürlich jetzt, darüber kann man dann streiten, ob dem auch wirklich ist, aber erfahren wir wirklich ist diese Einheit, die wir hier erfahren im Gespräch, wirklich die gleiche Einheit? Aber es ist keine andere Fragestellung, als wenn wir darüber reden, ob wir das Licht in einem Raum, das wir erfahren, das gleiche Licht ist oder nicht. Darüber kann man lange diskutieren, wenn wir beide sagen, ja, wir erfahren Licht in einem Raum, da ist eine Glühbirne und da kommt Licht raus. Aber die Erfahrung, von der wir ausgehen, ist, dass wir die gleiche Glühbirne erfahren. Mhm. Und ich würde sagen, die Erfahrung von Nicht-Getrenntheit in einem tiefen Dialog ist genauso, dass man den Eindruck hat, zumindest den Eindruck hat, wenn man es vorsichtig formuliert, wir erfahren hier das Gleiche. Und das ist etwas, das eben nicht meine getrennte Individualität ist, sondern etwas, das wir gemeinsam auch in Erfahrung bringen können.
Das ist auch das Spannende an dem Wort. Wir erfahren hier das Gleiche. Es erfährt sich etwas. Es ist wie eine Umkehr, würde ich auch beschreiben, weil ich stimme dir auch zu. Es ist nicht, dass das sogenannte kleine Ich sich irgendwie weitet in etwas mehr Ganzheit, sondern das Ganze sich erfährt durch uns. Aber dadurch, dass wir so gewöhnt sind, durch diese andere Ichheit zu schauen, ist es wie ein, ja, ich erfahre das, aber vielleicht können wir es ja sogar, wenn wir tiefer gehen, erahnen, dass hier etwas anderes sich durch uns erfährt.
Und zumindest weiß ich, dass es immer wieder eine gemeinsame Erfahrung ist, dass das so ist. Und natürlich ist es absolut angebracht, das auch in Frage zu stellen und zu sagen, ist das eine Illusion, ist das richtig, ist das etwas, das Hand und Fuß hat. Genauso wie man alles in Frage stellen kann, wie man dass wir hier an einem Tisch sitzen, in Frage stellen kann. Wer beweist mir wirklich, dass wir hier an einem gemeinsamen Tisch sitzen? Wenn wir darüber diskutieren, kann ich handfeste Argumente einbringen, warum ich davon überzeugt bin, dass wir gemeinsam an einem Tisch sitzen und das keine Illusion ist. Und ich würde sagen, in einer tiefen Bewusstseinsarbeit ist diese Erfahrung, dass da etwas ist, was unsere Getrenntheit überschreitet, etwas, in dem wir sind, ähnlich wahrnehmbar wie ein Tisch.
Mhm. Ja.
Ähnlich wahrnehmbar wie ein Tisch. Und die Frage ist, wenn dem so ist, und wenn ich das ernst nehme, was bedeutet das für unsere Getrenntheit? Wie wichtig ist das? Ist das vielleicht etwas, was unser Menschsein zutiefst definiert? Und ich glaube, dass diese Dialog- und Bewusstseinsarbeit deswegen auch so wichtig ist, weil es ein, ich sag's mal nüchtern, ein empirisch-phänomenologischer Ansatzpunkt ist, aus unserer Isolation rauszukommen, indem wir einfach damit miteinander ins Gespräch kommen, dass eigentlich, wenn wir genau hinsehen, unsere Erfahrung ist, dass wir gar nicht so getrennt sind, wie wir denken, dass wir wären. Es ist ganz nüchtern gesagt, aber meines Erachtens steckt da unheimlich viel drinnen. Dass wir denken, dass unsere Individuationsleistung ist ja eine ganz tolle und ist wichtig und ich möchte es immer wieder betonen, wie entscheidend das ist, aber wie in allem, was das Leben entwickelt, kommt es zu dem Punkt, dass zu viel wo dann etwas neu integriert werden muss oder wo eine neue Synthese entstehen muss. Und ich glaube, dass wir kulturgeschichtlich an dem Punkt sind, wo Individuation nach einer neuen Synthese fragt. Und diese Synthese ist diese Wahrnehmung eines höheren Wir, die letztendlich auf etwas hinweist, das Lebendigkeit, Bewusstsein selber ausmacht. Und einfach darüber ins Gespräch kommen und merken, es scheint eine gemeinsame Erfahrung zu sein. Wenn das wahr ist, können wir vielleicht unsere Beziehungen auf etwas anders aufbauen als auf Getrenntheit. eine kurze Frage, die uns erreicht hat. Mhm. Vielleicht könnt ihr auch noch das Thema Wirkung von Eremiten behandeln. Oder geht das zu weit?
Die Wirkung von Eremiten. Eremiten sind die Menschen, die allein in Höhlen meditieren, oder?
Ja,
zum Beispiel. Also ich kann das nicht genau begründen, aber in meiner Erfahrung sehe ich das als in dem Feld von Bewusstseinsentwicklung und Bewusstseinswahrnehmung als was unglaublich Kraftvolles, wenn es Menschen gibt, die sich in so einer Art und Weise der Dimension von Bewusstsein hingeben wollen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie Eremiten leben und was ihre Ausrichtung ist oder ob es eine Weltflucht ist oder ob es eine Hingabe an die Bewusstseinstiefe ist in der Einsamkeit. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber generell Menschen, die im Rückzug leben und sich dieser Erfahrung, dieser Dimension, die die Getrenntheit übersteigt, widmen, glaube ich, es hat einen unglaublichen Effekt auf das Ganze.
Ja, und ich glaube, dass Eremiten in unserer Menschheitsgeschichte eine riesen Rolle gespielt haben. Weil Eremiten diejenigen waren, seien es die Wüstenväter in der christlichen Geschichte oder seien es buddhistische Eremiten oder vedantische Eremiten im Himalaya, die sich einfach aus der Welt, unter Anführungszeichen, zurückgezogen haben, um aus einer Bewusstseinspraxis heraus, jetzt in meinen Worten gesprochen, die Wirklichkeit von Bewusstsein in unsere menschliche Erfahrung mit reingebracht haben. In dem Menschen, das so in ihr Bewusstsein, in ihrem Bewusstsein öffnen konnten, konnte die Menschheit es in ihrem Bewusstsein öffnen. Und man muss jetzt gar nicht so weit gehen, dass es eine direkte Übertragung hat, also einfach vom Feld, ja, das kann auch der Fall sein, aber selbst einfach indem wir von diesen Eremiten hören, entsteht ein Bewusstsein von etwas, was aus dieser Wahrnehmung von Getrenntheit rausführt. Und insofern haben Eremiten hier eine riesige Rolle. Gleichzeitig glaube ich, dass wir hier an einem Punkt in unserer Geschichte stehen, wo direkter Dialog eine Rolle spielt. Etwas, was Eremiten so nicht leisten. Nicht, dass Eremiten nicht nach wie vor hier eine Funktion haben, aber ich glaube, diese Dialogerfahrung, und zwar den direkten Dialog, und wenn Menschen miteinander telepathisch in Dialog gehen können, dann ist das auch okay. Wie Dialog auch immer, aber Dialog. Diesen bewusst in Dialog gehen, ist etwas anderes, weil es etwas in einem aktiven Wir-Feld freisetzt, in dem wir miteinander in Interaktion, in Dialog treten. Und das ist eine andere Bewusstseinspraxis als die eremitische, die bewusst in die Isolation geht. Beides ist wichtig. Ich glaube, dass das Dialogische, das ist, was momentan besonders ansteht und hier einen besonderen Beitrag für unsere Bewusstseinsentwicklung leisten muss.
Ich glaube, wir sind am Ende der Zeit, Tom. Es sei denn, wir haben noch eine Frage, die du noch...
Eine telefonische Frage haben wir noch. Vielleicht dass wir die noch reinnehmen.
Ja, hallo, hier ist Matthias aus Berlin.
Hallo Matthias.
Hallo Tom. Hallo Tom, hallo Katrin. Ich bin ja so ein Praktiker, ne? Und für mich gibt es zwei Dinge. Einmal dass dieses Enge, also dieses Atomare in meinem Körper, also wie ich meinen Körper wahrnehme, das ist dieses enge Ich. Und dann gibt es den Raum in mir. Und dieser Raum, der erfüllt mich und verbindet mich und macht dieses Getrenntheit weg, ja, dieses Getrenntsein. So erlebe ich das. Und wenn ich euch höre am Anfang, dann brauche ich immer viel Zeit, um da reinzukommen, nicht bloß um in den Klang zu kommen, sondern in die Schwingung. Und dann verbindet sich das alles erst. Und dann höre ich sozusagen, dann höre ich aber nicht mehr, sondern hört der Raum in mir. Der hört das, was du sagst und dann, oder was ihr sagt. Und dann ist da die Verbindung da. Und nicht mehr das, ich bin hier Matthias und das ist der Tom und das ist die Katrin, sondern da kommt die Botschaft mehr rüber. So empfinde ich das mit dem Ich und mit dem Wir, das wollte ich so von mal sagen.
Das ist schön, dass du das so ansprichst, Matthias. Es gibt eine begriffliche Unterscheidung, die hier sehr wichtig ist oder die ich hier sehr spannend finde. Das ist eine Unterscheidung, die vom Graf Dürkheim kommt, diesem alten deutschen Zen-Lehrer. Der unterscheidet zwischen der Körper, den ich habe, und der Leib, der ich bin. Und der Leib, der ich bin, meint auch den ganzen Bewusstseinsleib, wenn ich das so mit ausdrücken kann. Wenn du so ansprichst, dass du uns dann anders hörst, ja?
Ja, oder genau. Mein Raum hört dann euren Raum sozusagen. Ja. Also ich verbinde mich und da gibt es keine Barriere irgendwie, sondern das ist so eins. Das meine ich damit. Genau. Und das finde ich schön mit dem Leib, finde ich das total schön. Ja.
Da könnte man auch nicht sagen, dass wir in einem gemeinsamen Bewusstseinsraum oder Bewusstseinsleib hier eintreten oder ihn auch gemeinsam öffnen, wo etwas in seiner Lebendigkeit für dich genauso wahrnehmbar wie für mich, weil es letztendlich eine Erfahrung ist, die zumindest in Resonanz ist. Und diese Erfahrung, dass da etwas ist, wenn ich dich höre, ja, höre ich dich als Matthias, und gleichzeitig ist da etwas, was genau meiner Erfahrung entspricht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es hier meine Erfahrung versus deine Erfahrung ist, sondern ich habe mehr das Gefühl, es entspricht der Erfahrung. Wenn das Sinn macht.
Ja, und die Erfahrung, die hat nichts Persönliches an.
Die hat nichts Persönliches in diesem getrennt Persönlichen. Genau. Nee, genau, das ist der Punkt.
Ja, genau. Ja, schön. Ja.
Und dann dem nachzugehen. Ich meine, einerseits ist das ja einfach eine schöne Erfahrung, aber dann auch bewusst nachzugehen, was bedeutet das eigentlich für unser Menschsein, wenn das real ist, ja?
Ja, ja.
Da sitzt du in Berlin und ich sitze in Frankfurt und wir reden so.
Ja.
Und offensichtlich, zumindest erscheint es uns so, wenn man hier ganz vorsichtig formuliert, erscheint es uns so, dass wir uns auf eine geteilte gemeinsame Erfahrung hier verständigen.
So empfinde ich das auch, genau. Irgendwie, ja.
Jetzt mal angenommen, dass es keine Illusion ist, sondern dass das was Reales ist, ja? Dann hat das ja eine Bedeutung für unser Menschsein.
Ja.
Wenn wir uns einen Schwerpunkt dessen, wie wir unsere Kommunikation entwickeln, also unsere Kommunikation jetzt in diesem Zweiergespräch, aber unsere Kommunikation als Menschen überhaupt, ja, weil menschliches Miteinander sein ist in Kommunikation sein, wenn wir uns darauf fokussieren, ja, ist das ein anderer Fokus.
So ist es, genau. Das empfinde ich auch so. Genau so empfinde ich das.
Weil die Prioritäten ändern sich, die Wertehaltungen ändern sich. Andere Dinge werden wichtig, wenn ich das als Priorität nehme, als wenn ich meine getrennte Wahrnehmung als Priorität nehme.
Ja.
Und da liegt meines Erachtens unheimlich viel drin.
Ja, ich finde, das hast du nochmal schöne Worte gefasst. Vielen Dank.
Ich möchte auch danken, Matthias, dass du das noch so angesprochen hast, weil es das auch wirklich zeigt, was wir versuchen anzusprechen mit diesem Wir-Raum, dass sich als, und ihr habt ein schönes Wort genannt, dieser Leib zeigt. Und das ist nicht Matthias, Toms oder mein Leib, sondern es ist dieser eine Leib und wir sitzen hier mit unserer Körperlichkeit, aber dieses Erscheinen dieses einen in unserer Erfahrung. Und gleichzeitig hören wir alle und wir kreieren den zusammen und dass das auch ein Prozess seiner Entfaltung ist, hast du auch sehr gut beschrieben. Und das ist etwas, wenn wir darauf hören und da heraus sprechen, sichtbar wird für uns alle. Danke.
Danke, Matthias.
Gerne, vielen Dank. Ja, danke auch.
Schön, jetzt haben wir, das war jetzt wichtig, glaube ich, das noch auch in der Sendung zu haben. Mhm. Wir haben trotzdem jetzt schon ein paar Minuten überzogen. Und wir hätten zwar noch ein paar Fragen, zu denen wir jetzt nicht mehr kommen werden. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für eure Beteiligung.
Danke sehr.
Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Guten Abend. Tschüss.